Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es wieder einen Waldspaziergang und ich ziehe mir jetzt die Gummistiefel an. Es klingt hier übrigens ein bisschen dumpf, weil ich hier in einem Vorbau vom Forsthaus bin. So, jetzt gehe ich aber raus. Ziehe mir die Gummistiefel an. So, also nicht, weil es so nass ist. Ich laufe mit denen halt super gut im Wald. So, muss erstmal hier rein. Also übrigens, neulich war ein Besucher bei uns in der Waldakademie zu einer Veranstaltung und der hat dann gefragt, ob ich das dann wirklich alles so mache, was ich hier erzähle, also mit Stiefel anziehen und hinten zum Gartentürchen raus. Ja, ich fake ja nix. Meine Podcast-Folgen sind nie geskriptet. Ne? Also ich überlege mir natürlich schon, ich bereite das vor, über was möchte ich sprechen, mit wem und so weiter. Moment, hier liegt mal ein runtergefallener Ast. Den tun wir mal gerade aus den Füßen. Ja, also es ist alles live und ungefiltert. Ich stopfe hier durch das frostharte Laub. Heute Nacht hat es Bodenfrost gegeben. Und dann ist der Wald besonders laut. Das mögen die Tiere übrigens nicht. Aber zumindest nicht die, die gefressen werden. Obwohl, nee, die andere Tiere fressen auch nicht. Weil man hört halt jede Bewegung. Ne? Sehr, sehr gut. Ja, dann schließen wir mal auf. So, machen wir das auch. Und dann gehen wir in den Wald. Und zwar geht es heute um die Weißtanne. Übrigens stolper ich hier gerade über Haareis. Haareis, da wird ja immer so ein bisschen hin und her überlegt, wo kommt das her, was ist das? Das sieht aus wie Haare auf runtergefallenen Ästen, vor allem Laubbäume. Bei Laubbäumen, also bei Buche, sieht man sehr, sehr häufig. Immer dann, wenn es tagsüber über Null ist und nachts unter Null, dann friert das Holz nämlich nicht durch. Die Pilze darin arbeiten weiter und sie drücken ihren Atem dann durch diese kleinen Poren des Holzes raus und das gefriert zu solchen Haaren. Also streng genommen ist es gefrorener Pilzatem. Das finde ich zumindest die schönste Erklärung zum Thema Haareis. Also das findet ihr jetzt über das gesamte Winterhalbjahr immer dann, wenn es tagsüber über Null ist und nachts unter Null. So, jetzt gucken wir mal. Wir kommen ja gleich wieder an meiner Wildkamera vorbei. Da tut sich wirklich viel im Moment. Ich sehe es aber auch hier an den Spuren. Also ich sehe es natürlich auch auf der Wildkamera. Da sind wie gehabt Füchse, Wildkatzen, Rehe, Wildschweine, Marder, Eichhörnchen. Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, das war's. Waschbär hatten wir ja neulich schon mal. Aber jetzt hier, wenn das Laub so gefroren ist, dann sieht man schön, wo die langlatschen. Das ist fast so gut, als wenn es geschneit hätte. Also hier ist zum Beispiel ein Wechsel, also wo ganz offensichtlich die Rehe und Wildschweine hier lang marschieren. Ah ja, wunderbar. So, aber ich wollte ja heute was ganz anderes erzählen. Ich wollte mit euch über Weißtannen sprechen und ich gehe jetzt auch zu Weißtannen. Hier wächst nämlich so eine Gruppe dieser Nadelbäume. Und ich finde, Weißtannen sind ganz faszinierende Bäume. Das sind heimische Nadelbäume, die zwar nicht überall in Deutschland verbreitet sind, aber doch in großen Teilen von Natur aus. Also die Weißtanne, das ist so eine Trödelliese, die ist nach der Eiszeit so ziemlich als eine der letzten Baumarten zurückgelatscht oder gewandert. Ne, gelatscht ist sie ja nicht, sie sind geflogen, ne? Die Samen. Oder durch Vögel verbreitet, ne? Das kann natürlich auch sein. Aber weniger, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Also diese Weißtanne, die ist aus Italien, über die Alpen, durch die Schweiz, um den Bodensee rum, bis zu uns vorgedrungen. Und das ist schon die erste große Frage. Ist sie überhaupt bis zu uns vorgedrungen? Aber bevor wir das klären, dieses Rätsel, ich meine, die steht ja hier, ne? Aber die Frage ist, steht ja halt hier von Natur aus. Schauen wir erstmal, wie sieht denn so eine Tanne überhaupt aus? Das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, aber ich versuch's mal. Also, eine Weißtanne. Eine Weißtanne hat Nadeln, die sind weich. Da gibt es übrigens einen schönen Spruch. Fichte sticht, Tanne nicht. Also, wenn ihr nicht ganz sicher seid, ist das eine Fichte oder eine Tanne, packt doch mal kräftig in die Zweige und zieht die gegen den Strich durch die Hand. Wenn das ordentlich piekst, ist es eine Fichte. Also, wenn es ganz lange Nadeln hat, dann kann es natürlich auch eine Kiefer sein. Und wenn es nicht sticht, dann deutet schon mal einiges auf Tanne hin. Jetzt haben wir natürlich auch noch andere Nadelbäume im Wald, also zum Beispiel die Douglasie, diese nicht-heimische nordamerikanische Nadelbaumart. Die hat auch ganz weiche Nadeln, aber dann schaut euch mal an, wie die angebracht sind am Zweig. Die sind so leicht gedreht angebracht. Also kurz bevor es an den Zweig geht, ist so eine leichte Drehung drin. Das hat die Tanne nicht. Die Tanne hat auf der Unterseite der Nadeln zwei weiße Streifen, also die ist so längs gestreift. Und was auch noch ein schöner Hinweis ist, wenn ihr nicht sicher seid, was könnte es sein, dass es große Bäume sind, ihr kommt gar nicht an die Nadeln dran, dann guckt doch mal, ob ihr Zapfen findet am Boden. Da gibt es bei Tannen nämlich keine. Tannenzapfen stehen aufrecht auf den Zweigen, also das könnt ihr im Sommer besonders gut erkennen. Ne, das sind dicke Zapfen, also die sind, weiß nicht, 5 cm dick, also viel dicker als Fichtenzapfen, auch lang, ne, also deutlich über 10 cm, also wirklich richtig so Kolben, wie so Maiskolben. Ja, damit kann man es eigentlich vergleichen. Stehen aufrecht auf den Zweigen, das sieht man, wenn man in die Kronen guckt, sehr gut. Und dann bröseln die auf den Zweigen auseinander, wenn die Samen rausfallen. Und dann bleiben diese Spindeln stehen in der Mitte. Ne? Die sind aber ziemlich dünn. Ich guck mal gerade, ich sehe zum Beispiel jetzt hier keine. Aber vielleicht haben sie auch letztes Jahr nicht geblüht. Doch, sie haben geblüht, weil ich habe auf den Stufen, Eingangsstufen des Forsthauses, einen Tannensamen gefunden. Wie unterscheidet man denn den von Fichtensamen? Samen von anderen Nadelbäumen, ganz einfach. Tannensamen sehen aus wie Dreiecke. Also die Samen selber nicht, aber die Flügelchen. Die haben auch so Flügelchen dran. Das haben auch die Fichten, das haben auch die Kiefern, haben die Douglasien, die haben alle so kleine Flügelchen dran, wie so ein einzelnes Rotorblatt, wie beim Ahorn zum Beispiel. Ja, dann können die sich so ein bisschen runterdrehen. Und wenn dann noch ein kleiner Wind weht, dann werden die schön verdriftet, ne, weiter transportiert. Und dieser Rotor, der sieht bei Tannen dreieckig aus, wie ein gleichseitiges Dreieck. Also oben die kurze Seite und dann zwei lange und da hängt dann der Samen dran. Also ganz anders als bei Fichten. Rotoren, die sind erstmal kleiner und dann sehen die wirklich aus wie von so einem Flugzeugpropeller. So ein Propellerblatt, so abgerundet. Da sieht man direkt die Aerodynamik. Die Tanne, die steht anscheinend auf Geometrie und möchte es da gleichmäßiger haben. Okay, also das sind die Samen. Und die Rinde, die soll so silbrig sein. Ich sage das bewusst, die soll so silbrig sein, weil ich halte das für kein gutes Erkennungsmerkmal. Warum? Ich gucke mir hier die Tannen so an, vor denen ich stehe, und das trifft auf die allermeisten Bäume zu. Man sieht die Originalrinde häufig gar nicht. Da sind nämlich Algen drauf, da sind Flechten drauf. Ne? Und dann, also von hier aus zum Beispiel, gucke ich jetzt auf eine sehr schöne Weißtanne. Die sieht grün aus, ne? Die sieht nicht silber aus. Also diese, dass man sagt, die hat so eine schöne silbrige Rinde. Ja, das trifft auf Exemplare zu, die vielleicht ganz trocken stehen, wo sich so ein Algenbelag nicht halten kann. Also an der Rinde ist es schwerer zu erkennen. Also wenn im Idealfall ja, dann ist sie eher grau. Und bei der Fichte, die ist rötlich. Ich schaue mal gerade, kann ich das hier bestätigen? Also ist schwierig. Ne? Also ich finde es als Erkennungsmerkmal nicht optimal. Also am besten ist es natürlich wirklich über die Zweige. Und die sind halt ganz unterschiedlich bei den Tannen. Da, wo die im Schatten sind, die Nadeln, also entweder am Baum weiter unten oder bei den Sämlingen, die auf dem Boden stehen, da sind die Nadeln ganz flach ausgebreitet nach links und rechts. Also nichts nach oben, sondern schön flach auseinandergebreitet. Übrigens kurze und lange Nadeln gemischt. Und warum sind sie so schön ausgebreitet? Weil die da unten jedes Photon an Licht, was da runter saust von der Sonne, auffangen müssen. Da kommt ja nicht viel an. Also muss man es schön ausbreiten, schön waagerecht. Oben die Nadeln in den Bäumen, die stehen wie so eine Bürste aufrecht. Ne? Also so gekrümmt und aufrecht, also wie so eine Bürste, sind auch viel härter. Klar, die müssen auch mehr UV-Strahlung abkönnen. Aber da kommt das Licht ja von verschiedenen Seiten, je nach Tageszeit. Also da muss man es nicht so waagerecht ausbreiten, sondern eher hoch. Ne? Also Solarzellen, die flach auf dem Dach liegen, die sind auch nicht so gut wie welche, die schräg aufgestellt sind. So ist das bei Bäumen auch. Und jetzt kommt man natürlich oben an die Zweige gar nicht dran. Aber das ist so ein kleiner Tipp für Bäume, bei denen ihr grundsätzlich nicht an die Zweige kommt. Schaut doch mal auf den Boden. Also gerade jetzt im Winter, wenn es mal stürmt, dann liegen am Boden anschließend ganz viele Zweige und die bleiben ja den ganzen Winter über grün, die vertrocknen ja nicht so schnell und da kann man immer mal gucken, wie sehen die denn aus, die Zweige von ganz oben. Und bei der Tanne ist es eben so, dass die von oben nicht typisch aussehen. Also da kann man sich vertun. Die sind schon härter, aber immer noch weicher als Fichtennadel. So, also das mal so ganz grob zur Erkennung. Übrigens die Rinde, in den meisten Bestimmungsführern es ist die Rinde für junge Bäume angegeben. Das gilt übrigens grundsätzlich. Also jung heißt, sagen wir mal so bis Alter 100, 200. Das sind junge Bäume. Und in diesen Führern ist bei der Weißtanne häufig eine glatte Rinde, genauso wie bei der Buche. Aber wenn eine Weißtanne alt ist, und es gibt durchaus auch in Deutschland alte Exemplare, dann wird die Rinde rau. Und die kann man nachher nicht mehr unterscheiden von Buchenrinde, von Fichtenrinde, von Eichenrinde. Das kann man nicht mehr. Bei ganz alten Bäumen geht das tatsächlich nicht. Ja, aber die haben wir hier meistens nicht. Boah, ich guck mich gerade mal so um. Hier ist wirklich viel Haareis. Das sieht von Weitem aus, als hätte da jemand Taschentücher weggeschmissen oder eine Plastiktüte. Ne? Also wenn es nicht geschneit hat, dann denkt man, wo kommt das weiße Zeug her? Ne? Und man denkt ja heutzutage immer an Umweltverschmutzung. Nein, es sind die Pilze. Also alles entspannt. Ja, die Weißtanne. Also wir hatten vorhin mal festgehalten, wie die hier zurückgewandert ist. Es gibt übrigens einen Vogel, der trägt die im Namen, also nicht Weißtanne, aber Tanne. Das ist der Tannenhäher. Ja, der sieht so ein bisschen gesprenkelt aus, also gehört zu den Rabenvögeln. Es kommt hauptsächlich so im Alpenraum vor. Und dem wird die Verbreitung von Nadelbäumen, also auch Zirben und so weiter, das ist eine bestimmte Kiefernart im Hochgebirge, zugeschrieben. Das Problem ist nur bei diesem Tannenhäher, der ist ja nicht doof, der versteckt seine Vorräte häufig an sehr trockenen Orten, damit das halt nicht vergammelt. So sehr trockene Orte bedeutet allerdings auch, dass diese Samen nicht keimen. Also wie viel der genau zur Verbreitung beiträgt, weiß ich nicht. Aber ein Großteil der Samen, der wird eben gar nicht zur Keimfähigkeit gebracht, weil der Kerl die intelligenterweise ordentlich aufbewahrt. Aber die haben ja Flügelchen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Weißtanne sich so langsam nach Norden verbreitet. Ne? Also ist eine Nachzüglerin. Und man streitet sich, wie weit die überhaupt gekommen ist. Auch interessant. Also die Weißtanne hat, wie gesagt, in Italien überwintert, ne, die Eiszeiten. Und dann, wir haben es zum Beispiel an der Hochschule seinerzeit gelernt, die Weißtanne braucht es sehr feucht und die wächst in den Hochlagen der Mittelgebirge und eben in der Alpenregion. Also braucht es sehr viel Regen, die braucht es kühl, die braucht es feucht. Und heute weiß man, nee, stimmt gar nicht. Die verträgt auch sehr trocken und warm. Die wird ja als Kandidatin im Waldumbau zum Klimawandel gehandelt. Ihr wisst ja, ich mag das überhaupt nicht, Wald umzubauen. Aber man sagt jetzt, aber die ist doch heimisch und die verträgt doch jetzt Hitze und Trockenheit. Was stimmt? Kann ich also bestätigen. Wir haben hier in Wershofen, in den Stücken der Waldakademie auch Weißtannen und wir an einer Stelle wächst eine Weißtanne auf einer Felsrippe im Südhang. Also da ballert die Sonne rein und da ist nur wirklich fast kein Wasser. Das hält die aus. Und da hat die sicher keiner gepflanzt. Also auf die Idee wäre sicher niemand gekommen. Und dort taucht die nächste Frage auf. Ja, wie weit ist sie denn nach Norden gekommen? Also sie braucht offensichtlich, das weiß man jetzt, doch nicht. Kühl und feucht, das ist nicht schlecht, aber sie hält eben auch sehr viel anderes aus. Und ich habe extra nochmal im Vorfeld zu dieser Aufnahme, ja, ein bisschen Vorbereitung muss ja sein, nochmal geschaut. Also der wird zumindest hier im Westen maximal die Verbreitung bis Südpfalz, also südliches Rheinland-Pfalz, zugetraut und im Osten bis Brandenburg. Hm? Okay. Also weiter nach Norden ist sie nicht vorgedrungen, angeblich. Aber es gibt Befunde, zum Beispiel von der Mosel, dass Fachwerkhäuser mit Weißtannenholz gebaut wurden. So, jetzt muss man wissen, die Mosel, ja, das könnte ja auch mit dem Schiff dahin transportiert worden sein, ne? Nein, natürlich nicht. Damals hat man Holz nicht mit dem Schiff transportiert, sondern per Floß. Und das ging logischerweise immer bergab. Die Mosel hatte übrigens keine Staustufen damals, sondern das war ein wilder Fluss. Und der floss bei Koblenz in den Rhein, macht er immer noch. Und man kann nicht gegen die Strömung bergauf flößen, das geht nicht. Also liegt die Vermutung doch ganz nahe, dass die Leute diese Weißtannen in den heimischen Wäldern eingeschlagen haben. Also, dass die Weißtanne mal mindestens bis dahin gekommen ist. Und hier bei uns gibt es, wie gesagt, auch Weißtannen. Also ich meine, ich stehe ja gerade vor welchen, ja, vor dem ganzen Trupp. Wie viel sind das? Warte mal, ich schätze so 20, 30 Stück, die hier stehen. Die können natürlich gepflanzt worden sein. Ne? Das weiß man ja nicht. Also gepflanzt wird ja schon lange im Wald, je nach Gegend, teilweise 300, 400 Jahre schon. Also, dass man es so intensiv macht wie heute, das ist erst seit, na, ich würde mal sagen, seit 150 Jahren der Fall. Ne? Also so massiv, 150, vielleicht maximal 200 Jahren. Und so alt sind diese Tannen nicht, vor denen ich hier stehe. Ich würde die mal schätzen auf, was soll man sagen, ja, 100 bis 150. So. Die könnten also durchaus gepflanzt worden sein. Jetzt haben wir aber hier bei uns auch Weißtannen, die sind mal grob geschätzt 250 Jahre alt mindestens. So genau kann man das ja gar nicht, das wisst ihr ja, ne? Weil Bäume, die im Schatten anderer Bäume aufwachsen, ja in den ersten Jahrzehnten extrem langsam wachsen. Aber so 250 hat die sicher schon auf dem Buckel. Und das sind einzelne Weißtannen. Steht mal hier eine, steht mal da eine, steht mal dort eine in Buchenwäldern. In ebenfalls sehr, sehr alten Buchenwäldern, wo die Buche auch schon über 200 ist. Und das ist komisch. Ne? Also das so gepflanzt hat das sicher niemand. Also hier ganz bestimmt nicht. Das deutet darauf hin, dass die von alleine hier hingekommen ist. Also es ist einfach noch nicht gut erforscht, ne? Muss man so sagen. Und es gibt noch einen anderen Hinweis. Hier, diese Gegend war von den Preußen regiert, also kurz davor auch nochmal von den Franzosen. Und davor gab es hier keine regulierte Forstwirtschaft. Also hier in der Eifel sicher nicht. Da hat man das abgehackt, alles, wo man dran gekommen ist, so Holzkohle verbrannt. Und die Flächen, die noch einigermaßen eben waren, hat man Landwirtschaft gemacht, hat man Schafweide gemacht. Also große Teile der Eifel waren Heideflächen. Mit Ausnahme ein paar alter Laubwaldflächen, die schon vor 200 Jahren als Laubwald eingezeichnet waren. In so einem stehe ich jetzt hier gerade. Also die seit vielen Jahrhunderten Laubwald waren und wahrscheinlich auch seit Jahrtausenden sogar. Und wenn da einzelne Weißtannen drin stehen, da liegt die Vermutung schon sehr, sehr nahe, dass man sagt, also das muss von selber dahin gekommen sein. Und wie gesagt, es waren hier die Preußen. Die Preußen haben Fichten gepflanzt, keine Weißtannen. Zumindest bei uns hier in der Gegend nicht. Kenne ich keine einzige Weißtannenpflanzung, alte. Und weiter südlich, ne, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, dass im Westen Deutschlands die Landesforstverwaltung von Rheinland-Pfalz der Weißtanne die Ausbreitung bis maximal Südpfalz zutraut. Genau da waren aber mal die Bayern. Das gehörte mal zu Bayern. Und die Bayern waren auch damals schon Weißtannenliebhaber und haben die Weißtanne auch dort angepflanzt. Also gerade in der Pfalz kann man das ganz schlecht sagen, wo die Weißtanne von Natur aus vorkommt. Ja, es gibt Pollenanalysen, richtig. Aber wenn die schon bis hierhin gekommen ist, dann ist sie sicher auch bis in die Pfalz von Natur ausgekommen. Aber welche Vorkommen dort natürlich sind, das kann man in der Pfalz überhaupt nicht mehr sagen. Ne? Einfach weil da die Bayern ihre Vorliebe für die Weißtanne schon ausgelebt haben. Also die Weißtanne ist eine heimische Nadelbaumart. Es gibt übrigens noch eine andere, die Eibe. Ja, die ist fast überall verschwunden. Der widme ich vielleicht mal eine eigene Podcast-Folge. Aber jetzt bleiben wir mal bei der Weißtanne. Die Weißtanne ist zwischendurch fast überall verschwunden. Womit hängt das zusammen? Also mit verschiedenen Sachen. Erstens, Das habe ich hier im Forstrevier selber nachvollziehen können. Förster haben in den vergangenen Jahren und Jahrhunderten seltene Sachen mit Vorliebe rausgeschlagen, ne? Fällen lassen. Deswegen sind viele alte Laubwälder relativ monoton in Bezug auf Baumarten. Also ich kann es hier bei uns super nachvollziehen. Also so einzelne Bergahorne zum Beispiel, die schön mit mächtig in den Buchenwäldern mitgewachsen sind, die hat man halt rausgekloppt, weil dafür gab es dann besonders viel Geld. Alles, was selten ist, gibt es viel Geld. Oder wir gehen noch weiter zurück in den Schwarzwald. Ihr kennt vielleicht das Märchen Das kalte Herz. Da geht es ja um den Holländer Michel und wie hieß der Gute? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall geht es da um den Holzeinschlag und auch die Flößerei. Und da gibt es, glaube ich, auch einen Tannengrund. Also die Nadelbaumart von Natur aus war die Weißtanne, nicht die Fichte. Ne, die gab es natürlich auch mal, aber es war die Weißtanne. Also, und diese Weißtanne, die hat gegenüber der Fichte den Vorteil, dass sie im Bezug auf Feuchtigkeit, also wenn sie dann verbaut wird, nicht so empfindlich ist. Und die hat man in großen Mengen über Jahrhunderte eingeschlagen, geflößt, und zwar nach Holland. Deswegen kommt in diesem Märchen auch der Holländer Michel vor. Die Holländer, also ich glaube, Holland kommt ursprünglich, habe ich mal irgendwo gelesen, von Holzland. Davon ist nicht mehr viel zu sehen. Ne? Und damals wahrscheinlich auch nicht. War ja auch Kolonialmacht und die haben eine ordentliche Flotte gehabt. Und die musste natürlich andauernd erneuert werden über die Jahrhunderte. Also ich weiß gar nicht, wie viele tausend Schiffe da gebaut worden sind. Und ohne Holz ist das schlecht, also hat man das importiert. Und hier in Deutschland, oder im Alpenraum, also alles, was nach Norden entwässert, hat man halt ordentlich geliefert. Abgeholzt, abgeholzt, abgeholzt. Was hat man aus der Weißtanne gemacht? Zum Beispiel Schiffsmasten. Ich habe übrigens mal im alten Rathaus von Bad Münstereifel, das ist ja nicht weit weg, da steht ein großes Segelschiffmodell. Und da habe ich gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Sorry, liebe Stadtverwaltung. Habe ich gedacht, was ist das für ein Quatsch, hier in Bad Münstereifel zur Dekoration Segelschiffe aufzustellen? Wir sind ja nun wirklich hier nicht maritim. Und dann hat mich aber, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube sogar unser Sohn, eines Besseren belehrt, dass die Stadt Bad Münstereifel eben nach, weiß gar nicht, ob es Amsterdam oder irgendeine Stadt war, ordentlich Holz geliefert hat und zum Dank dieses Schiffsmodell bekommen hat. Also auch hier in der Eifel ist kräftig eingeschlagen worden. Vielleicht ist die Tanne deswegen hier auch so selten geworden. Die kommen von Natur aus auch hier nicht in großen Stückzahlen vor, aber ich habe ja schon gesagt, ne, alles, was viel Geld bringt, das wurde halt rausgenommen, also so Rosinenpickerei gemacht im Wald. Und die Buche selber, mit der konnte man nicht bauen, ne, das Holz, das bricht relativ leicht, also kann man keine Balken draus machen, das verfault draußen auch sehr schnell. Es ist sehr hart, also man kann aus Buchenholz sehr, sehr viel machen, ne, aber also zum Beispiel Buchstaben, die alten Germanen, ne, mit ihren Runen, da kommt ja der Name her, Buchstabe. Aber ansonsten war es halt überwiegend Brennholz. Vielleicht ist das auch der Grund, warum hier doch relativ in relativ vielen Ecken noch alte Buche steht. Brennholz oder Holzkohle. Aber als Bauholz und für teuer Geld verkaufen, das war bis vor wenigen Jahrzehnten gar nicht möglich. Und man hat die Rosinen halt rausgepickt. Ja, also die Tannen. Schiffsmasten hat man draus gemacht, dann hat man Rammpfähle draus gemacht. Rammpfähle, weiß ich noch, als ich angefangen habe hier im Revier, da war das noch ein Sortiment, was verkauft worden ist. Rammpfähle nach Holland oder in die Niederlande, wie es korrekt heißt. Ne? Und warum? Weil die das brauchen, um die Städte zu befestigen. Ne? Also ich glaube Amsterdam, ich weiß gar nicht, wie es mit Rotterdam ist, also etliche Städte stehen dort auf Rammpfählen. Das sind in den Boden gerammte Stämme. Die müssten natürlich sehr gerade sein, ne? Weil dann wurden die mit einer Ramme, wirklich so ein überdimensionaler Vorschlaghammer, ne? In den Schlick gerammt und darauf wurde dann gebaut. Und da stehen eben bis heute tausende Häuser auf solchen Pfählen, die zum Teil auch aus meinem Revier stammen. Ich habe es in den Anfängen selber verkauft, da war es aber Fichte, da war es keine Tanne. Da haben sie auch Fichte genommen. Tja, die faulen schneller, muss man mal sehen. Garantie ist schon abgelaufen, Reklamation hat es noch keine gegeben. Aber man hat früher eben mit Vorliebe Weißtanne genommen. Weißtanne hat übrigens auch keine Harzkanäle. Ne? Also es kann schon mal sein, wenn so ein Baum durch Wind stark gebogen wird und es entstehen Risse im Holz. Die füllen sich auch bei der Tanne mit Harz, aber grundsätzlich ist das Holz harzfrei. Und ja, sie ist also sehr selten geworden, aber sie ist im Volksgedächtnis noch drin. Also das gibt ja so ein, so, ich finde das immer ganz interessant, wenn man alte, also Namen mal zurückverfolgt, wo kommt das her oder ne, was findet sich noch im Sprachgebrauch, können wir da historisch irgendwas daraus ableiten. Und bei der Tanne ist es eigentlich ganz süß, fast schon. Auf dem Land sagen die meisten Leute zur Fichte immer noch Tanne. Also, weil die einfach von Natur aus hat es hier bei der Bevölkerung eben keine Fichten gegeben. Und Fichten werden hier schon bestimmt seit, ja, also seit mindestens 200 Jahren gepflanzt. Also die Leute müssten sie langsam kennen. Und trotzdem sagen die umgangssprachlich immer noch Tanne dazu. Also ihr kennt das ja vielleicht auch, Tannenzapfen sammeln. Ne? Das geht ja gar nicht, wisst ihr ja jetzt, weil die ja auf dem Zweig zerbröseln. Also ganz, ganz süß irgendwie. Oder das Schwarzwaldbier, Tannenzäpfle. Ne? Und abgebildet auf dem Etikett ist ein Fichtenzweig mit Zapfen, der herunterhängt. Also die Tanne spielt eine große Rolle. Kann man übrigens auch Spezialsortimente draus machen. Das hat mir mal ein Förster erzählt aus dem Schwarzwald, dass hoch bezahlt wird für japanische Totenbretter. Also so hat er mir erzählt, dass dort jährlich ne, so Bretter, so Meter lang, schmale Bretter, die müssen völlig astfrei sein, ganz sauber, auf die Gräber gestellt werden. Und wenn die verrottet sind, dann muss es im nächsten Jahr halt wieder ein neues Brett geben. Und die werden sehr, sehr gut bezahlt. Die macht man aus Weißtannenholz. Also das fand ich schon, zumindest die verkauft haben, super gut bezahlt. Also für die Weißtanne, wenn man denn dicke alte Bäume hat, gibt es richtig Geld. Aber wir wollen ja mal weg von, wir fällen Bäume und nutzen die. Wir gucken mal, was macht denn die Ökologie? Also die Weißtanne, die ist in mehrfacher Hinsicht sehr cool. Zum einen pumpt die Wasser nach oben. Also die alten Bäume pumpen nachts Wasser nach oben und entlassen das nach oben. Also diesen hydraulischen Lüft, den hat man schon bei ein paar Baumarten festgestellt. Dazu gehört auch die Weißtanne. Das heißt, die versorgt den Baumnachwuchs nachts mit Wasser. Also wenn es trocken ist, kann sie von unten Wasser nach oben pumpen, entlässt es aus den Wurzeln, sodass der Baumnachwuchs zu trinken hat. Übrigens profitiert auch die Buche davon, ne, wenn die Weißtanne mit ihr zusammensteht. Finde ich also ein sehr schönes Gespann. Dann verträgt sie unheimlich viel Schatten. Noch viel mehr Schatten als die Buche. Das muss sie ja auch, weil sie ist ja eine Nachzüglerin. So, und da war ja die Buche schon überall. Also die Buche gibt es hier bei uns seit ja, ungefähr 4000 Jahren. Also die Weißtanne höchstens halb so lange, vielleicht noch viel weniger. Und die Buche war also schon da. Die Buche macht es ja sehr dunkel. Also ich gucke mich hier in diesem schönen alten Buchenwald um. Und es ist braun am Boden. Ne? Das heißt, da gibt es keine Vegetation. Nee, ganz braun ist er nicht. Also es gibt schon noch ein bisschen Moos oder so. Aber ansonsten stehen hier kleine Weißtannen. Haha, die halten das nämlich aus, weil sie noch schattentoleranter sind als die Buche. Die stehen hier schön mit ausgebreiteten Zweigen da, also ohne Höhentrieb. Das macht ja auch keinen Sinn. Die warten hier. Die haben ja Zeit. Breiten hier ihre Zweige aus, vertikal, um möglichst viel, horizontal, sei es schon vertikal. Horizontal, also schön waagerecht, damit sie möglichst viel Sonnenlicht einfangen. Die Nadeln auch schön, ne, horizontal, damit das alles passt. Und warten hier auf ihre Chance, dass zum Beispiel bei einer Buche mal ein dicker Ast abbricht und mehr Licht auf den Boden fällt. Und dann können sie sich ein Stückchen höher schieben. Irgendwann erreichen sie das Kronendach. Und dann werden sie größer als die Buche. Das ist nämlich ihr Trick. Also die Buche, die wird hier bei uns so, ich würde mal sagen, also maximal 40 Meter hoch. Die Weißtanne kann über 60 Meter hoch werden. Und die schiebt sich dann drüber. Und das sieht man übrigens sehr schön bei alten Buchenwäldern, wo Weißtannen drin sind. Also wenn ihr da mal von Weitem schaut, hier bei uns in der Gegend haben wir so ein paar Beispiele, dann sieht man, dass die Weißtanne so 10, 15 Meter über die Buchen rausragt. Also ganz typisch, da weiß man schon, ah, das sind Weißtannen. Ne? Und woran man sie noch erkennt, sie machen dann eine Storchennestkrone. Also nicht immer, aber doch in sehr vielen Fällen. Was heißt das? Bäume kommen ja irgendwann an ihr Höhenlimit. Sie können nicht unendlich hoch werden. Die müssen ja das Wasser irgendwie hochpumpen, ne? Und irgendwann mehr geht nicht, ne? Das ist so ähnlich wie bei uns hier mit Herz-Kreislauf und so weiter. Also eine Giraffe zum Beispiel, die muss ein viel, viel kräftigeres Herz haben als ich. Ich meine, ich bin ja auch groß, 1,98, aber eine Giraffe ist halt noch viel größer. Und wenn die noch Blut in den Kopf kriegen will, dann muss sie natürlich viel, viel mehr pumpen. Und so ist das bei Bäumen auch, ne? Also wenn die größer werden wollen, dann müssen sie mehr pumpen. Aber irgendwann ist halt Schluss. So, wenn diese Höhe erreicht wird, die ein Baum individuell maximal kann, dann hört er mit dem Höhenwachstum auf. Aber die seitlichen Kronenäste wachsen, also in die Seite, ne? Das geht ja noch. Es muss ja nicht mehr Druck aufgebaut werden, weil die Höhe ja nicht mehr zunimmt. Die seitlichen Kronenäste wachsen weiter. Also die Krone geht oben in die Breite. Und das nennt man Storchennestkrone. Und das erkennt man von Weitem, ne? Also Nadelbäume mit so einer abgeflachten, fast tellerförmigen Krone, das sind meistens dann die Weißtannen, die typischerweise in Buchenwäldern stehen und sie deutlich überragen. Das macht der Buche natürlich nichts, ne? Also das sind ja immer einzelne Weißtannen. Also Bäume grundsätzlich in einem intakten Wald, die kämpfen nicht gegeneinander. Die ergänzen sich ganz perfekt. Die Weißtanne mit ihrem hydraulischen Lift, ne, wenn da so eine kräftige Weißtanne steht, da wird sich der Buchennachwuchs sehr, sehr freuen, wenn er daneben wachsen kann. Was macht denn das Bodenleben mit der Weißtanne? Wir wissen ja von der Fichte, dass Nadelstreu eigentlich ganz schlecht ist. Sauer, ne, da, also unter Fichte zum Beispiel, da bilden sich richtig dicke Teppiche mit unverdauten oder nur halbverdauten Nadeln, weil die halt so sauer sind. Und das Bodenleben ist wahrscheinlich auch sauer über die Nadel, weil die einfach nicht schmecken. Bei der Weißtanne ist das ganz anders. Man nennt die Nadelstreu auch mild. Das ist eigentlich nur ein anderer Ausdruck dafür, dass sie schnell verrottet. Und schnell verrottet heißt, die schmeckt den ganzen bodenbewohnenden Tierchen und Pilzen und Bakterien. Die freuen sich drauf. Und die rieseln ja auch runter, auch jetzt im Winter, ne? Also die verlieren ihren letzten Nadeljahrgang jetzt, die Weißtannen. Die halten sehr viel mehr Nadeljahrgänge übrigens an den Zweigen als die Fichte. Ja, die Fichte hat so, ich würde mal sagen, 5 bis 7 Jahre. Hängt immer davon ab, wie gut es ihr geht, ne? Je besser es einem Baum geht, Nadelbaum, desto mehr Nadeljahrgänge kann er halten. Also Fichten, denen es ganz schlecht geht, die haben vielleicht noch 2, 3 Nadeljahrgänge oder noch weniger. Und Kiefer zum Beispiel hat von Natur aus nur 3 Nadeljahrgänge. Wenn es ihr schlechter geht, nur 2. Und die Weißtanne so 8 bis 12, also die hält es dichter. Und das sieht man auch, die ist dichter benadelt, die Krone. Auf jeden Fall, wenn die runterfallen, die Nadeln, dann werden die relativ schnell abgebaut, was zeigt, dass die Weißtanne hier gut integriert ist ins Ökosystem. Also dass die Bodenlebewesen sich schon lange, lange, lange drauf eingestellt haben. Ganz im Gegensatz zur Fichte. Also man sagt bei der Weißtanne auch, sie ist der Laubbaum unter den Nadelbäumen. Das soll was Positives sein. Das haben wir schon im Studium gelernt. Was übrigens zeigt, dass man schon lange auf dem Schirm hat, dass Nadelbaumanbau nicht gut ist. Bei Weißtanne ist übrigens der Anbau auch nicht gut. Also ja, warum soll man die nicht anbauen? Warum soll man die nicht anbauen? Ganz einfach, also man soll ja Bäume grundsätzlich nicht pflanzen. Ne? Die Weißtanne, wenn man die pflanzt, also wird jetzt ja gesagt, im Klimawandel, ganz toll, hält mehr aus als die Fichte und wir wollen ja weiter Nadelholz produzieren. Kommt ja nicht runter von der Nadelholzdroge. Und dann pflanzt man auf die Freifläche Weißtanne und dann muss man sagen, also die Weißtanne, die möchte ja unter ihren Eltern wachsen oder unter Buche, aber schön geschützt in einem Wald. Und wenn man die auf die Freifläche pflanzt, dann kriegt die halt häufig vom Spätfrost eins auf die Mütze. Also Spätfrost, das sieht man jetzt im Winter immer sehr schön. Wenn ihr irgendwo eine offene Fläche habt, da gibt es diesen Strahlungsfrost. Das heißt, die kühlen besonders stark ab, diese Flächen. Und da friert es halt, ne, ordentlich. Und das vertragen diese kleinen Weißtannen häufig nicht. Dann frieren die Triebe kaputt. Und in einem Wald, also ich habe es gerade oben gesehen, bei uns war alles bereift und hier drin natürlich nicht. Ne? Also ein Wald, auch die Blätter hier, die sind nicht so stark gefroren wie bei unserem Forsthaus. Und das mögen die Weißtannen halt viel lieber. Also dann kommt das Zweite dazu. Sie kommen aus der Baumschule. Und eine Weißtanne aus der Baumschule ist ja ganz anders sozialisiert als eine Weißtanne hier in einem natürlichen Wald. Hier hat sie sich genetisch angepasst, auch epigenetisch angepasst, also in Bezug auf Erfahrungen ihrer Eltern. Die Weißtanneneltern geben ja die Erfahrung sofort an den Nachwuchs weiter und können genau sagen, hier an dem Standort treibst du am besten dann und dann aus. verbrauchst du dein Wasser am besten so und so, teilst dir das so und so ein über das Jahr und so weiter und so fort. Das Bodenleben, die Pilze, die Bakterien, die kennen diese Weißtannen schon. Wenn man die jetzt welche aus der Baumschule nimmt, die kennen die halt nicht. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Folge mit Professor Erwin Hussendörfer von Weinstephan, der erzählt hat, dass man Weißtannen aus Mazedonien in den Schwarzwald gebracht hat und die da nicht so richtig wachsen wollten, was sehr wahrscheinlich an den Pilzen lag, den Bodenpilzen, die mit dieser mazedonischen Weißtanne, das ist eine ganz normale Weißtanne, aber aus dem südlichen Verbreitungsgebiet, mit der nicht so zusammenarbeiten wollten. So sah es zumindest aus. Und wenn man jetzt aus der Baumschule Weißtannen kauft, die sind halt auf irgendeiner Samenplantage geerntet worden oder in einem anerkannten Bestand, so nennt sich das ja, und kommen dann eben aus dem Schwarzwald, Schwäbische Alb, keine Ahnung woher, zum Beispiel hier in die Eifel oder sogar, man pflanzt sie ja mittlerweile auch in Norddeutschland, wo sie von Natur aus überhaupt nicht vorkommt. Und da weiß man nicht, das wird sicher kein Wald, das wird irgendwas Komisches. Übrigens, ein schönes Beispiel dafür, dass Weißtanne eben zum Beispiel mit hoher Wahrscheinlichkeit in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein nicht heimisch ist. Und wenn man die dort pflanzt, dann ist das, macht das keinen so großen Unterschied zu Douglasie oder irgendwas anderem. Das Ökosystem dort vor Ort kennt die Weißtanne nicht. Es ist eine nicht heimische Baumart. Und sie wird als heimisch gewertet, weil sie innerhalb der Grenzen Deutschlands wächst. Und auch das hatten wir hier im Podcast ja schon mehrfach. Bäume, genauso wie alle anderen Arten, außer dem Menschen, kennen keine Nationalgrenzen. Die kennen nur Standorte, wo sie von Natur aus vorkommen. Ökosysteme, in denen sie sich wohlfühlen. Und die, dazu gehören eben die Bakterien, die Pilze, dazu gehören Milben, dazu gehören Vögel, dazu gehören Säugetiere und so weiter und so fort. Und diese ganzen Gemeinschaften haben sich eben auf Weißtanne in Norddeutschland mit Sicherheit noch nicht eingestellt. Also die dort zu pflanzen, ist jetzt nicht die allerschlauste Idee. Und man sagt dann, aber wir sind doch ökologisch, die Weißtanne ist doch so toll. Ja, ist sie auch. Die ist zum Beispiel hier ganz toll, wo ich jetzt stehe. Ich stehe jetzt hier mitten in Weißtannensämlingen. Das ist echt cool. Ja, hier gehört die hin. Das ist doch wunderbar. Und ich drehe mich um. Da waren wir auch schon ein paar Mal gemeinsam drin hier akustisch. Da ist dieser Douglasienbestand, der ist hier nicht heimisch. Ne? Aber auch da wandert die Weißtanne ein. Das ist wirklich cool zu sehen. Die wandert da schön drunter unter die Douglasien. Ich sehe hier keine einzige junge Douglasie. Ich sehe hier Weißtanne, ich sehe hier Buche. Also die Natur wandelt diese Douglasienplantage gerade in das um, was hier von Natur aus angebracht ist. Ohne, dass es einen Cent kostet. Ja, und die Weißtanne ist übrigens bei Rehen sehr beliebt. Ne? Also wird total gerne verbissen, so nennt man das ja. Kann ich übrigens nicht bestätigen. Hier sind gerade jede Menge unverbissene Weißtannen. Aber auf der Freifläche wird sie halt mit Abstand am liebsten verbissen. Also lieber als Eiche, Buche und sehr viele Laubbäume. Und deswegen kriegt man die in Plantagenwirtschaft nicht gut nachgezogen. Ja, das ist ja Freifläche, da hat sie schöne dicke Knospen, schöne dicke saftige Triebe und die fressen die Rehe sowas von gerne. Während hier in ihrem natürlichen Habitat, ich komme hier wirklich an jeder Menge unverbissene Weißtannen vorbei, und hier, ich bin nicht weit weg von der Wildkamera, hier kommen jeden Tag Rehe vorbei, jeden Tag. Aber die fressen die hier nicht, weil diese Weißtannen, die sind so zäh und klein und da sind kaum Nährstoffe drin, weil sie halt im Schatten wachsen. Und da passiert denen nichts, ne? Ja, doch, hier ist mal eine, da ist mal dran geknabbert worden, so im Vorbeigehen. Aber nee, im Großen und Ganzen wachsen die hier schön fröhlich langsam vor sich hin, weil sie halt asketisch wachsen müssen, ne? Und das kann man in Plantagenflächen halt nicht, ne? Im prallen Sonnenschein ist alles voll Zucker und Nährstoffe und das finden die Rehe halt ganz toll. Also deswegen gilt die Weißtanne halt als schwierig, ne? Nachzuziehen. Und dann kommt eben noch der Spätfrost dazu. Also man sieht schon, künstlich ist halt immer schlecht in Bezug auf Wald. Ja, also die Weißtanne, der wird auch nachgesagt. Ah, da läuft irgendein Tier weg. Was haben wir denn da? Mal gucken. Eichelherd, Zetern. Aber nicht wegen mir, glaube ich. Das war wegen einem Tier. Jetzt muss ich mal gucken. Irgendwas Größeres. Ich habe aber nur Knistern hören im Laub. Muss ich mal hören. Ah. Also, oder die Eichelherbe, ein Radau. Das ist übrigens das, warum Jäger die nicht mögen. Und früher auch sehr viel abgeschossen haben, in Bayern ja immer noch. Weil der Eichelherr hier bei Gefahr den ganzen Wald warnt. Aha. Nee. Ist wieder Ruhe. Keine Ahnung, wohin sich dieses Tier verdünnisiert hat. War irgendwas Größeres, Reh oder Wildschwein, sowas. Ja. War ich stehen geblieben? Achso, bei der Weißtanne, sie hat eine Eigenschaft, die ist grundsätzlich nicht schlecht. Sie kann auch in verdichteten Böden wachsen. Also wo eine Maschine drüber gefahren ist zum Beispiel, ne, wo das die ganzen Poren weg sind, wo die Wurzeln anderer Bäume ersticken, weil da kein Sauerstoff mehr reinkommt, da kann die Weißtanne reinwurzeln. Das schafft die. Also sie verträgt jetzt kein Wasser, ne? Also wenn die da wochenlang unter Wasser steht, wegen Hochwasser oder so, da würde die auch absterben, aber sie verträgt diese sauerstoffarmen Böden. Ne? Also das ist schon immerhin etwas, dadurch kann sie sich etwas besser verankern, ne? Während andere Bäume, ne, die ziehen sich mit ihren Wurzeln draus zurück, die ersticken da und kippen dann bei Sturm logischerweise leichter um, weil sie halt flacher wurzeln. Das, sowas kann die Weißtanne besser aushalten. Sie kann aber die Böden nicht regenerieren. Das denken manche Leute. Ne? Die kann da reinwurzeln und dann lockert die den Boden wieder auf. Na, also dieses lockere, krümelige Gefüge, das kriegt auch die Weißtanne da nicht mehr hin. Aber sie kann sich immerhin in solchen Böden gut verankern. Ne? Also die hat wirklich viele, viele Vorteile. Ist eine tolle heimische Baumart. Wird auch besiedelt von jede Menge Insekten. Übrigens auch eingeschleppten Lausarten. Stimmt, da wollte ich auch noch mit euch kurz drüber sprechen. Da kommen wir so langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Die Colorado-Tanne. Also es gibt ja viele nicht-heimische Tannenarten, die hier angebaut werden. Übrigens auch für Weihnachtsbäume, ne? Kennt ihr Nobilis oder ne? Also Nordmann-Tanne auch und in Gärten auch die Colorado-Tanne, die hat viel längere Nadeln. Also Weihnachtsbäume kennt ihr. Ne? Die Nordmann-Tanne, die sieht so ein bisschen aus wie die heimische Tanne, ist es aber nicht. Ne? Und die Colorado-Tanne, die sieht man in vielen Gärten. Also so vielen, ja, aber doch regelmäßig. Also bei uns auch, wir haben auch eine hier stehen. Und da ist vor Jahren, so vor 10 Jahren oder so, oder 8 Jahren, die Colorado-Tannenlaus nachgereist aus den USA. Und die sieht aus wie so große, dicke Ameisen. Also wie so Waldameisen so groß. Also so eine große Laus. Und darunter ist dann der ganze Boden voll klebriger Pampe. Und dann, ich weiß, also bei uns, ich glaube in Wershofen stand auch so ein Ding. Und dann, ich weiß nicht, ob es der Bürgermeister war, irgendjemand rief an und sagte, was ist das? Und dann habe ich mal angeguckt, mir das angeguckt und gesehen, die Laus ist jetzt auch in Wershofen angekommen. Also bei uns im Garten habe ich sie noch nicht gesehen, aber ja, gut, die stehen ja auch sehr vereinzelt, die Bäume. Ist auch gar nicht so einfach für die Läuse, die zu finden. An Tanne gibt es natürlich auch alle möglichen Läuse, die da saugen. Und das finden die Bienen halt toll, ne? Im Sommer, also wenn da, das wechselt ja auch immer, dass es mal so ein richtig dolles Läusejahr gibt, für die Tanne ist das natürlich ein Parasit, ganz furchtbar sozusagen. Aber für die Bienen ist es super, ne? Die schlürfen dann die Blattlausfäkalien und machen daraus Honig. Übrigens, wenn es die falsche Lausart ist, dann wird der Honig wie Beton und die kriegen den selber gar nicht mehr aus den Waben raus und die Imkerinnen und Imker natürlich auch nicht, ne? Also je nachdem, was es für eine Lausart ist, macht es Spaß oder auch nicht. Die Weißtanne wird übrigens auch gerne von Misteln befallen. Also Misteln, das sind diese Halbschmarotzer, die mit ihren Wurzeln in die Zweige und Äste wachsen und da das Wasser klauen. Also die wollen gar nicht Zucker haben, die wollen einfach weit oben sitzen. Macht im Wald ja auch Sinn. Gerade unter einer Weißtanne wächst ja, die ist ja, macht ja alles so dunkel, da wächst ja eigentlich nichts mehr. Unter Buche ja auch nicht. Und dann steigt man als Mistel eben nach oben in die Zweige. Also steigt natürlich nicht, sondern das sind Vögel, ne, die dahin bringen über Kot oder weil sie ihren Schnabel wetzen mit diesen klebrigen Samen. Die hat ja so weiße Beeren, die Mistel, und die Samen da drin, die sind ganz klebrig, bleiben schön an den Zweigen kleben. Und da bohren sie sich dann, wenn sie keimen, durch die Rinde durch ins Holz und ziehen da Wasser und Nährsalze raus, die mit aufsteigen. Also kein Zucker, ne? Der Zucker, den produzieren sie selber, die sind ja grün, die Misteln, aber sie sind dann halt oben, ne? Oben im Baum. Und das ist ihre Möglichkeit, im Wald zu überleben. Ne, für die Tanne ist es nicht schön. An der Stelle, wo die Mistel sitzt, wird das Holz nämlich brüchiger und dann können solche Äste auch abbrechen. Kommt aber nicht sehr häufig vor. Ich gucke mal gerade, also hier die Tannen, die ich hier sehe, die haben keine Mistel. Nö. Sehen eigentlich ganz gut aus. Also die Weißtanne, kommen wir mal zum Schluss. Die Weißtanne ist wirklich eine coole heimische Nadelbaumart. Die sollte man jetzt beim Thema Klimawandel jetzt auch nicht forcieren, sondern man sollte forcieren, dass sie sich dort, wo sie von Natur aus vorkommt, wieder vernünftig ausbreiten kann. Und zwar am besten von selber. Und am besten von selber kann sie das in natürlich gewachsenen Laubwäldern. Das sind ja so welche, die wir hier in dem Urwaldprojekt der Waldakademie schützen. Könnt ihr gerne mal besuchen, wenn ihr mal auf die Seite geht, der Waldakademie Urwaldprojekt. Da findet ihr schöne alte Laubwälder und da kriegt ihr mal eine Vorstellung auch vom natürlichen Habitat von Weißtannen. Da rein würden sie sich sehr gerne ausbreiten. Was sollte man dazu machen? Die verbliebenen alten Weißtannen unbedingt schützen. Keinen Holzeinschlag mehr in alter Weißtanne, die so aussieht, als ob sie dort nicht gepflanzt wurde. Und das sind grundsätzlich immer Einzelexemplare. Also die unbedingt stehen lassen, dass sie sich schön aussamen können. Und dann dauert es viele, viele, viele Jahrzehnte, bis diese kleinen Weißtannen-Sämlinge, die ja sehr, sehr viel Geduld haben und unter der Buche warten, bis die wieder zu großen Bäumen werden. Vielleicht dauert es auch Jahrhunderte. Aber die Weißtanne hat ja Zeit. Von daher ist sie vielleicht ein schönes Symbol dafür, dass man grundsätzlich auch mit der Natur ein bisschen Geduld haben sollte. Ihr Lieben, ich stapfe jetzt wieder ins Forsthaus zurück, weil meine Hände, ich habe ja hier dieses kleine Stativ in der Hand, wo das Mikro dran ist und mein Handy eingeklemmt. Diese Hand ist nicht behandschuht. Ich bin kein Handschuhtyp. Aber ist jetzt ganz schön kalt geworden, ne? Weil es ist hier so ein Metallstativ und so allmählich spüre ich die Finger nicht mehr. Deswegen gehe ich jetzt mal rein, wärme mich wieder auf und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also ihr Lieben, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.